Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Bekennen und widerstehen. Das ist unser Thema heute. Bekennen und widerstehen, so wie Helmut Gollwitzer zum Beispiel. Hier ein Zitat aus einer Predigt des Berliner Pfarrers aus dem November 1938, eine Woche nachdem in Deutschland die Synagogen brannten. Er sprach am Bußtag über die Nächstenliebe.
Nun wartet draußen unser Nächster. Notleidend, ehrlos, hungernd, gejagt und umgetrieben von der Angst um seine nackte Existenz. Er wartet darauf, ob heute die christliche Gemeinde wirklich einen Bußtag begangen hat. Jesus Christus wartet darauf.
Der evangelische Pfarrer Helmut Gollwitzer, zitiert von Florian Lukas. 4 Jahre vorher hatte es die Barmer Theologische Erklärung gegeben, die damals schon klar Nein sagte zur Rassenpolitik der Nazis und den staatlichen Übergriffen auf die evangelische Kirche. Bekennen und widerstehen, heute bei Deutschlandfunk Kultur. Die Barmer Erklärung wird in diesen Tagen 85 Jahre alt. Die Barmer Erklärung gilt als Grundlage der bekennenden Kirche. Da stellt man sich gegen den Nationalsozialismus, gegen die Übergriffe der NSDAP, gegen die rassistischen und antisemitischen deutschen Christen in der evangelischen Kirche, die es ja auch in großer Zahl gab. In der Potsdamer Friedenskirche gab es zur bekennenden Kirche vor einiger Zeit eine Ausstellung mit dem Titel »Gott mehr gehorchen als den Menschen«. Zu dieser Ausstellung entsteht gerade eine CD und von dieser zukünftigen CD sind auch die Töne, die wir in dieser Stunde hören. Der Pfarrer der Friedenskirche, Simon Kunze, hat diese Ausstellung gemeinsam mit der Ethnologin Jeanette Toussaint kuratiert. Beide sind hier zu Gast. Guten Tag, Frau Toussaint. Guten Tag, Herr Kunze.
Guten Tag. Danke für die Einladung.
Ja, guten Tag. Ich freue mich auch, dass wir hier sein können.
Wir haben gleich einen Brief aus dem Jahr 1933, also in der Zeit noch ein bisschen zurück. Da schreibt die Historikerin Elisabeth Schmitz an den Schweizer Theologen Karl Barth, den Gründer der bekennenden Kirche. Frau Toussaint, beschreiben Sie uns doch mal bitte diese Elisabeth Schmitz, diese historische Person.
Elisabeth Schmitz war schon eine sehr mutige Frau und eine sehr weitsichtige. Sie war ja Lehrerin, hat studiert Geschichte, Theologie und Germanistik und auch promoviert. Ich glaube, sie war einfach schon sehr weitsichtig. Sie hat ab 1933 schon verschiedenen Theologen, Kirchenführern Briefe geschrieben, wo sie darauf aufmerksam gemacht hat, was die nationalsozialistische Politik eigentlich für die jüdischen Menschen bedeuten wird, und hat sie darum gebeten, öffentlich Solidarität zu üben, zu äußern und 1935 dann eine Denkschrift auch in diesem Sinne geschrieben. Die heißt »Zur Lage der deutschen Nicht-Arier«. Da geht sie dann auf die Folgen der nationalsozialistischen Politik für die Juden und Jüdinnen ein und hat diese in 200 Exemplaren hergestellt, verteilt an einflussreiche Persönlichkeiten eigentlich der bekennenden Kirche. Und sie hat kein Gehör gefunden. Das hat sie dann nochmal nach den Nürnberger Gesetzen detailliert aufgeschrieben, was auch diese Gesetze bedeuten, und auch nochmal an einflussreiche Persönlichkeiten rumgeschickt. Die ist einfach nicht gehört worden.
Dann hören wir uns jetzt mal den Brief vom 18. April 1933 an, den Elisabeth Schmitz an Karl Barth geschrieben hat. Gesprochen sind die Zitate von Britta Steffenhagen.
Hochverehrter Herr Professor, verzeihen Sie, dass ich als Ihnen gänzlich Unbekannte an Sie schreibe, aber es drängt mich dazu aus der tiefen Not der Zeit heraus. In meinem engsten Freundeskreis erlebe ich erschütternd schwer die Folgen der Judenverfolgung. Die Flut von Undankbarkeit, Ungerechtigkeit, Hass, Lüge, Grausamkeit, die über unsere jüdischen und von Juden abstammenden Volksgenossen hereinbricht, scheint mir ein so furchtbarer Beweis der Sünde und Schuld der christlichen Seite, dass uns doch wohl in noch anderem Sinne als sonst Todesangst erfassen müsste vor dem Gericht Gottes. Aber die Kirche feiert Siegesfeste, feiert Ostern in der Siegesstimmung, die augenblicklich durch unser deutsches Volk geht, wie es hier in einer Predigt hieß und sicher in 1000 ähnlichen geheißen hat. Sieht die Kirche nicht die Gefahr, die von den deutschen Christen und der Gleichschaltung mit dem Staate droht? Man hat mir gesagt, man befürchte eine neue Kirchenspaltung. Ich weiß nicht, ob das zu fürchten oder zu hoffen ist. Jedenfalls sind die lahmen, über und über in Watte gepackten Äußerungen der evangelischen Kirchenbehörden nur dazu angetan, einen völlig verzweifeln zu lassen. Die kurzen Sätze aus dem Rundschreiben von Dibelius, die in der täglichen Rundschau vom 6.4. veröffentlicht waren, schienen mir ein schwacher Lichtblick. Aber sie sind vom 8. März und standen in einem streng vertraulichen Schreiben. Seitdem ist es totenstill. Hätte die Kirche denn nicht wenigstens die elementare Pflicht, sich um ihre eigenen verfolgten Glieder zu kümmern? Und trägt sie nicht die Verantwortung andererseits für die Glieder, von denen all der Hass ausgeht? Nimmt sie die Schuld an all den vielen Selbstmorden, die bereits durch diese Verfolgung vorgekommen sind, so leicht? Hat sie nicht seit Jahren dazu geschwiegen, dass solche Hasslieder, wenn's Judenblut vom Messer spritzt, dann ist's nochmal so gut, gesungen wurden? Und sieht sie nicht heute den schwersten Beschimpfungen, Ehrabschneidungen und der niedrigsten Gewinnsucht tatenlos zu? Hat sie nicht wieder mehr Furcht vor den Menschen als vor Gott? Wo ist das Evangelium der Nächstenliebe? Das Wort von der Buße von Gott, aber wirklich von Gott, nachdem wir so verzweifelt verlangen. Sie werden fragen, warum ich das alles Ihnen und nicht dem Oberkirchenrat schreibe. Ich fürchte, dass man mich dort nicht hört, und ich habe auch nicht das Vertrauen, dass meine Worte dort etwas nützen. Meine persönliche Situation ist durch die Einstellung der Kirche zur gegenwärtigen Lage besonders beschwert, weil ich in den oberen Klassen Religionsunterricht gebe und weil ich den jungen Mädchen nicht das als Evangelium hinstellen kann, was die Kirche augenscheinlich dafür hält. Meine Frage, und ich bitte herzlich, es wirklich nur als eine ganz bescheidene Frage anzusehen, geht dahin, ob nicht Sie als der Theologe, dessen Stimme in Deutschland am meisten gehört wird, besonders bei der Jugend und nicht nur der theologischen Jugend, ob nicht Sie etwas dazu tun könnten, dass die Gewissen wach werden und erschrecken? Ich weiß nicht, ob es klug ist, im Augenblick an die breite Öffentlichkeit zu treten, aber vielleicht wäre es möglich, wenigstens für die theologische Welt etwas zu sagen. Ich weiß, dass viele mit mir schmerzlich auf ein Zeichen dafür warten, dass nicht alle dem Terror weichen und dass das Wort des Evangeliums noch bei uns in Kraft ist. In vorzüglicher Hochachtung, Dr. Elisabeth Schmitz, Berlin, Nordwest 6, Luisenstraße 67. Da es zurzeit nicht ratsam ist, jeden Brief der Post anzuvertrauen, gibt meine Schwester, Fräulein Bertha Schmitz, Bonn, Königsstraße 85, den Brief persönlich ab.
Elisabeth Schmitz schreibt an Karl Barth, sie schreibt an den Bonner Theologieprofessor aus der Schweiz. Und der letzte Satz in diesem Brief zeigt ja schon, man konnte im April 1933 dem Postgeheimnis nicht mehr trauen. 11 Wochen nach dem Machtantritt Adolf Hitlers war das. Kommen wir jetzt zu Karl Barth, der später maßgeblich die Barmer Erklärung verfasste. Herr Kunze, was war das denn für ein Mann, ein Lehrer, ein Theologe, auf den sich, wie wir gerade gehört haben, so viel Hoffnung richtete?
Karl Barth war einer der wichtigsten Theologen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und er hatte ein wichtiges Erlebnis, das war der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Das war für ihn eine Krise, das war auch für viele andere Theologen eine Krise, weil eben nun vielen der Glaube zerbrach. Und für Karl Barth war es ein wichtiges Ereignis, weil er merkte, die theologischen Lehrer, die er hatte, also vor allen Dingen, also die liberalen theologischen Lehrer, die er bewunderte, zum Beispiel Adolf von Harnack, die befürworteten diesen Kriegsgang. Und Karl Barth fragte sich, woran das liegt, wie das eigentlich sein kann, dass liberale theologische Lehrer diesen Krieg befürworten können. Er hat ein Buch geschrieben, ein wichtiges Buch, das war ein Kommentar zum Römerbrief, wo er eigentlich die Theologie in die Luft gestellt hat. Also er hat gesagt, wir können nicht sozusagen unsere eigene Moral predigen und das als Religion ausgeben, also sozusagen nochmal das christlich Wein, was sowieso gesagt wird, sondern wir müssen von dem leben, was auf uns zukommt, und das ist Gottes Wort. Das war eine sehr strenge Theologie, aber die hat wirklich eingeschlagen in dieser Zeit. Also viele haben sich an diesem Buch sozusagen aufgerichtet. Und so wurde Karl Barth, ohne promoviert zu sein, ohne habilitiert zu sein, plötzlich ein sehr wichtiger Sprecher dieser neuen sogenannten dialektischen Bewegung, dieser neuen Theologie. Und er war dann eben einer der wichtigsten Männer, Theologen, 33, weil er mit dieser Theologie eben auch zum Ausdruck bringen konnte, was ist eigentlich das Problem bei den deutschen Christen. Er sagte, das Problem ist, die deutschen Christen, die gehen so mit dem NS-Staat mit den Nationalsozialisten, dass sie das eigentlich nur noch mal geistlich überhöhen, was ohnehin gesagt wird. Und er konnte auch etwas dagegen setzen.
Die deutschen Christen, das war ein großer Teil in der evangelischen Kirche.
Ja, es ist richtig. Es gab Gemeindekirchenratswahlen 1933 im Juli und in vielen Gemeinden wurden die deutschen Christen mehrheitlich gewählt. Das lag natürlich auch daran, dass die Nationalsozialisten die deutschen Christen, die eben antisemitisch orientiert waren, die auch eine Führerkirche haben wollten, diese deutschen Christen massiv unterstützt haben. Und so haben sie große Macht errungen in den Kirchengemeinden und auch in den, auf den Synoden, also sozusagen bei den, in den Parlamenten der Kirche. Und dagegen haben sich dann eben andere Pfarrer gestellt, andere Gemeindeglieder, die haben dann die bekennende Kirche gegründet und viele sind eben der Theologie Karl Barths gefolgt, die konnte hier was ausrichten.
Darum war Karl Barth für Frauen wie Elisabeth Schmitz so wichtig. Hören wir jetzt die Antwort Karl Barths an Elisabeth Schmitz, datiert auf den 2. Mai 1933.
Sehr geehrtes Fräulein Dr. Schmitz, ich danke Ihnen für Ihren Brief, vor allem weil ich froh bin um jede deutsche Stimme, die ich jetzt solche Worte und eben nicht die zu viel gehörten aussprechen höre. Ihre Gedanken sind auch die meinigen, hinsichtlich der Tatsachen selbst, wie auch und vor allem hinsichtlich der Stellung, die wir, die Kirche, dazu einnehmen bzw. nicht einnehmen sehen. Ich bin seit dem 30. Januar, genau genommen freilich schon seit dem Juni vergangenen Jahres, seit der Notverordnung Papens und der Absetzung der sozialdemokratischen Regierung Preußens, in schwerster Sorge, freilich nicht nur in der Judenfrage, sondern im Blick auf die ganzen Komplexe, durch die deren derzeitige Behandlung bedingt ist. Andererseits möchte ich bei allem, was auch ich an der Haltung der Kirche zu beklagen finde, nicht übersehen, dass diese so ganz hoffnungslos schlimm nicht dasteht, wie sie sich uns in den Jahren 1914 folgend dargestellt hat. Ich kenne das von Ihnen erwähnte Zirkular von Dibelius in extenso und finde viel Gutes darin. Wiederum äußert sich in den verschiedenen Kirchenerneuerungsbestrebungen, die jetzt umgehen, neben viel Unerfreulichem doch auch viel guter Wille zur Bemühung um eine reine Kirche. Aber ich sehe wohl, wie viel fataler, teils naiver, teils weniger naiver Klerikalismus dabei mitläuft und vor allem, wie stark diese Bemühungen umklammert sind von einem fast mit den Händen zu greifenden Verrat des Evangeliums an die Politik, der Kirche an die Geschichte. Keine Frage, wir stehen bis zum Hals im Wasser. Sie fragen mich, ob ich nicht das Wort ergreifen möchte. Ich frage mich selber wirklich auch. Aber was heißt heute das Wort ergreifen, um das zu sagen, was ich jetzt sagen müsste? Ein Pronunciamento in der theologischen Zeitschrift Zwischen den Zeiten, dem einzigen Ort, wo man es mir heute überhaupt abnehmen könnte und auch würde, würde das sofortige Verbot der betreffenden Nummer und vielleicht der ganzen Zeitschrift zur Folge haben und mich vermutlich um meine Stellung bringen, bevor und ohne, dass ich gehört worden wäre. Und sogar wenn dies nicht geschähe, würde mein Votum, wie schon früher geschehen, in weiten Kreisen zum Vornherein durch die Ansicht entwertet sein, dass ich eben als Schweizer das deutsche Schicksal und den deutschen Willen nicht verstehen könne. Man ist bis jetzt bei den Maßnahmen aufgrund des Beamtengesetzes in einer mir selbst sehr merkwürdigen Weise vorbeigegangen. Obwohl ich dem Minister von mir aus mitgeteilt habe, dass ich auf meine Zugehörigkeit zur SPD nicht verzichten werde. Ich kann also vorderhand meine theologische Lehrtätigkeit fortsetzen. Ich halte vorläufig das, was ich in dieser meiner Arbeit im Sinn einer sich selbst besser verstehenden Kirche tun kann, für wichtiger als das, was ich mit einem öffentlichen Votum, dessen Resonanz von vornherein so gefährdet ist, ausrichten könnte. Die Lage kann sich so gestalten, dass sich das Verhältnis umkehren, dass also das Schiff auf den Sand gesetzt werden muss. Dafür werde ich mich offen halten. Aber noch sehe ich den Augenblick dafür nicht gekommen. Es muss jetzt jeder, der die Sache so sieht wie wir, dem anderen Vertrauen schenken, dass er je nach seiner Sicht der Dinge zu seiner Zeit dasjenige tue, was er für aufrichtigen Gehorsam hält. Mit freundlichem Gruß und nochmaligem Dank, Ihr Karl Barth.
Am 1. Juli 1933 veröffentlicht Karl Barth seine Schrift »Theologische Existenz heute«. Eben die von Elisabeth Schmitz erwartete Stellungnahme gegen die politische Vereinnahmung der Kirche durch die deutschen Christen. Elisabeth Schmitz schreibt dazu am 6. Juli 1933: Es ist mir eine Erlösung, dass endlich einmal so klar und unzweideutig und ohne die üblichen Verbeugungen Stellung genommen wird.
Der Widerstand der bekennenden Kirche gegen das Naziregime, 85 Jahre Barmer Erklärung in diesem Jahr, unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur. Wenn wir über die evangelische bekennende Kirche in Nazi-Deutschland sprechen, sind Otto Dibelius und Martin Niemöller zwei ganz wichtige Namen. Allerdings bekamen die beiden 1937 ziemlich Druck von den Frauen in der bekennenden Kirche. Grund waren einige Seiten aus der Schrift »Wir rufen Deutschland zu Gott« und diese Seiten lesen sich so.
Wir hatten in Deutschland die Frauenbewegung. Diese Frauenbewegung sagte der deutschen Frau, du sollst nicht verkümmern in der engen Welt deiner Küche und deiner Kinderstube. Du musst teilnehmen an dem ganzen reichen Leben dieser Welt. Du musst dich für Politik interessieren und für Kunst und für Wissenschaft. Du musst in Vorträge und Konzerte, ins Theater, ins Kino gehen. Du musst mitarbeiten an Vereinen, die der Volksgemeinschaft nützen. Kurzum, du musst deinen Blick weiten, deine Bildung vervollständigen und eine Persönlichkeit werden. Das wird dir dann auch für die Erziehung deiner Kinder zugutekommen. Und vor allem wirst du dann auch zusammen mit den anderen Frauen etwas bedeuten im Leben dieses Volkes. Viele gingen hin und taten so. Es waren solche darunter, die das konnten, ohne ihre häuslichen Taten zu vernachlässigen. Aber es waren zahllose andere darunter, die das nicht konnten. Über die Arbeit in der Politik und in den Vereinen, über Kultur und Geselligkeit kam die Hausarbeit zu kurz. Die Kinder kamen zu kurz. Und weil die Frauen das selbst merkten, fingen sie an, in der Hauswirtschaft und in den Kindern eine Last zu sehen. Das Beste ist, dass man gar keine Kinder hat oder höchstens eins. Dann kann man wenigstens eine Persönlichkeit sein und etwas vom Leben haben. Und weil das geschah, darum musste eines Tages dieser ganzen Bewegung ein Halt zugerufen werden. Hier geht etwas nicht in Ordnung. Die Frau hat ihre Bestimmung von Gott. Das ist ihre Bestimmung. Dass sie zunächst einmal die Frau ihres Mannes ist und die Mutter ihrer Kinder sein soll. Alles andere kommt in zweiter Linie. Und wenn die Frau nicht mehr Mutter sein will und nicht mehr die sorgende Gefährtin ihres Mannes, dann ist sie nicht wert, dass die Sonne sie bescheint.
Steile Thesen, so klingt es 2019. Wie war es denn damals in der Entstehungszeit? Was haben die Frauen über so etwas gesagt, Frau Toussaint?
Also man weiß zumindest von Agnes von Zahn-Harnack und von Gertrud Bäumer, wichtige Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung, dass die sich natürlich gegen solche Worte aufgelehnt haben. Es ist ja auch ein Affront gewesen, Frauen, also dafür, die deutsche bürgerliche Frauenbewegung hat ja dafür gekämpft, dass die Frauen auch außerhalb des Hauses ihren Platz finden. Agnes von Zahn-Harnack war die erste Studentin an der Friedrich-Wilhelms-Universität, der heutigen Humboldt-Universität, 1908. Als dann die Frauen in Preußen endlich studieren konnten und war einige Jahre Vorsitzende des Bundes Deutscher Frauenvereine. Und sie hat sich dafür eingesetzt, dass Mädchen gleichberechtigt in Beruf und auch in der Kirche wirken können. Und das war natürlich ein Affront. Und sie sind Sturm dagegen gelaufen.
Agnes von Zahn-Harnack ist ja auch die Mitbegründerin des Deutschen Akademikerinnenbundes und sie hat damals entgegnet. Sie schrieb Dibelius und Niemöller.
Vielleicht werden Sie sagen, dass die Seiten 103 bis 105 Ihres Buches den Versuch einer volksnahen, vereinfachten Darstellung eines geschichtlichen Problems bieten sollen. Aber seien Sie überzeugt, Herr Generalsuperintendent, dass sich an dieser Darstellung nur die minderwertigste Schicht der Spießbürger erfreuen wird. Das werktätige Volk kennt die Ärztin, die Fürsorgerin, die berufstätige Frau aus persönlicher Begegnung ganz genau und hat Respekt vor ihr. Es wird sich durch eine Schilderung, die in gefährliche Nähe gewisser Witzblätter rückt, nur befremdet fühlen. Zum Schluss muss ich noch meinem besonderen Bedauern darüber Ausdruck geben, dass dieser Angriff von evangelischer Seite kommt und von Führern, die wir verehren und deren tapferen Kampf wir als unsere eigenste Sache mitzutragen suchen. Es erfüllt mich mit Bitterkeit, wenn ich daran denke, dass die katholischen Frauen solche unerwarteten Angriffe von Seiten ihrer Führer nicht zu fürchten brauchen, sondern ihres Verständnisses und ihrer psychologischen und soziologischen Einsicht immer sicher sein können. In der jetzigen schweren Lage unserer evangelischen Kirche soll nach außen nichts dringen, was geeignet wäre, Risse und Spaltungen zu erzeugen. Ich sehe daher davon ab, meine Kritik an die Öffentlichkeit zu bringen und werde mich darauf beschränken, eine Abschrift dieses Briefes einigen meiner früheren Mitarbeiterinnen zukommen zu lassen, sowie den Frauen und Männern, die sich bereits jetzt mit dem Wunsch nach einem förmlichen Protest an mich gewendet haben. Ich zweifle nicht daran, dass Ihre Schrift weite Verbreitung finden wird. Und ich hege die Hoffnung, dass bei einem Neudruck die Seiten 103 bis 105 verschwinden werden. Es wird mit dieser Streichung viel Grund zur Bitterkeit getilgt werden und der Ruf, den Sie erschallen lassen wollen, wird damit umso mehr aufnahmebereite Herzen finden.
Ein Dissens, ganz klar. Ein Riss durch die bekennende Kirche, so wie die evangelische Kirche ja schon, wir haben es gerade gehört, zwischen den bekennenden Christen und den deutschen Christen gespalten war. Simon Kunze ist der Pfarrer der Potsdamer Friedenskirche. Wenn Sie als Theologe jetzt mal so zurückschauen, wie heterogen, wie gespalten, wie zerrissen war Ihre Kirche denn damals?
Die war nicht nur zerrissen zwischen deutschen Christen und bekennender Kirche, sondern auch die bekennende Kirche und auch die deutschen Christen waren zwischen oder untereinander nochmal gespalten. Und wenn wir auf die bekennende Kirche schauen, dann ist der Text, den wir gerade gehört haben, sehr sprechend. Das ist aus einem Band, wir rufen Deutschland zu Gott. Da schreiben Niemöller und Dibelius, dass sie in der Einleitung, dass sie einerseits die politische Agenda der Nationalsozialisten durchaus gutheißen. Die kämpfen ja gegen den Bolschewismus und das fanden die Pfarrer dieser Zeit schon gut. Das konnten sie befürworten, da konnten sie mitgehen. Niemöller hat ja schon lange die NSDAP gewählt. Aber sie sagten eben gleichzeitig, sie kämpfen gegen diesen totalitären Anspruch der Nationalsozialisten. Das war eigentlich Grund ihres Widerstandes. Also es gab eine große Partei innerhalb der bekennenden Kirche, die gesagt hat, politisch bejahen wir das, was die Nationalsozialisten machen. Theologisch leisten wir Widerstand.
Frau Toussaint, sind die Frauen da auch so eine Fraktion? Waren die homogen oder waren die auch gespalten?
Die waren bei weitem nicht homogen. Von vielen weiß man es nur nicht, weil sie keine leitenden Ämter hatten. Wir wissen es von einigen Laien, sage ich mal, theologischen Laien oder eben auch Theologiestudentinnen, auch die wir eben gehört haben, die sich da mutiger gegen gewehrt haben. Zum Teil vielleicht auch, weil sie kein Amt inne hatten, was sie verlieren konnten. Zum Teil aber auch, also wie zum Beispiel Elisabeth Schmitz, die musste natürlich befürchten, ihr Amt als Studienrätin zu verlieren. Und sie hat sich trotzdem so mutig auch dagegen gestellt. Ich glaube, die hatten einfach ein Stück. Also es war beides. Die, die sich geäußert haben, hatten ein Stück Mut mehr. Und ein wenig weniger Angst. Aber es gab natürlich auch eine Reihe von Frauen, die nichts gesagt haben oder die natürlich die deutschen Christen unterstützt haben. Wobei man sagen muss, in der bekennenden Kirche, es gab mehr Anhängerinnen. Also es ist, man sagt ja nicht umsonst irgendwie, es ist auch eine kirchliche Frauenbewegung geworden, weil es so viele Frauen gab, die dann auch in die Gottesdienste gegangen sind, die Veranstaltung ausgerichtet haben, die den Alltag gemanagt haben, sage ich mal.
Das war ihre Aufgabe, weil sie eben kein öffentliches Amt hatten, waren die dafür zuständig, was auch gefährlich war, Gemeindebriefe der bekennenden Kirche auszuteilen, die Kollekte einzusammeln. Dafür konnte man inhaftiert werden, wenn man kollektierte für die bekennende Kirche, also Gelder einsammelte dafür. Aber dann hatten sie auch wirklich einen ganz praktischen Blick für das, was eben wirklich anlag und auch einen guten Blick für die Christen, für die christenjüdische Herkunft, die verfolgt worden sind. Und Elisabeth Schmitz war ja sogar so, dass sie gesagt hat, ich kann eigentlich Lehrerin nicht mehr sein in einem nationalsozialistischen Staat. Das heißt, sie hat mit dieser Begründung, einem solchen Staat will ich nicht dienen, auch ihren Bescheid eingereicht, ich will nicht mehr Lehrerin sein. Und dem wurde stattgegeben. Und sie hat eine Rente bekommen, erstaunlicherweise.
Genau, eine kleine
also
Rente.
Ein großer Mut, ja. Und völlig, also es war ihr völlig egal. Man hat ja gesehen bei Karl Barth, er guckt schon, wie muss ich mich taktisch verhalten. Ja. Und ich finde schon sehr entscheidend, dass die Frauen da wenig drauf geguckt haben. Also ich finde wirklich bemerkenswert und auch eigentlich heute ganz ergreifend zu hören, dass die Frauen gesagt haben, das ist uns egal. Also wir sind, wir machen keine Kirchenpolitik, sondern wir setzen uns ein für die Menschen, die leiden. Und wenn wir das als Kirche nicht tun, dann sind wir verloren. Ja, das war, glaube ich, die Position von Elisabeth Schmitz, die sonst kaum jemand geteilt hat, der so ein öffentliches Amt inne hatte.
Genau, sie hat ja 1938 die Kündigung eingereicht. Vielleicht ist es interessant, mal wirklich diesen einen Satz daraus zu zitieren, der ihr hätte auch gefährlich werden können. Ja? Es ist mir in steigendem Maße zweifelhaft geworden, ob ich den Unterricht bei meinen rein weltanschaulichen Fächern Religion, Geschichte, Deutsch so geben kann, wie ihn der nationalsozialistische Staat von mir erwartet und fordert.
Ja. 1938.
Genau.
Es ist ja wichtig, dass wir auch immer schauen, in welchem Jahr entsteht was. 1938 ist das Jahr, wo keiner mehr sagen konnte, er habe etwas nicht mitbekommen.
Genau.
Der Widerstand in der evangelischen Kirche gegen die Nazis hat viele Namen. Ein wichtiger davon ist Helmut Gollwitzer. Er hatte die Barmer Erklärung im Kreuz, als er gegen die Unmenschlichkeit predigte. Und das tat er auch am Bußtag, dem 16. November 1938, also eine Woche nach der Nacht, in der in Deutschland die Synagogen brannten. Wir zitieren.
Wer soll denn heute noch predigen? Wer soll denn heute noch Buße predigen? Ist uns nicht allen der Mund gestopft an diesem Tage? Können wir heute noch etwas anderes als nur schweigen? Was hat nun uns und unserem Volk und unserer Kirche all das Predigen und Predigthören genützt, die ganzen Jahre und Jahrhunderte lang, als dass wir nun da angelangt sind, wo wir heute stehen? Was muten wir Gott zu, wenn wir jetzt zu ihm kommen und singen und die Bibel lesen, beten, predigen, unsere Sünden bekennen, so als sei damit zu rechnen, dass er noch da ist und nicht nur ein leerer Religionsbetrieb abläuft. Ekeln muss es ihn doch vor unserer Dreistigkeit und Vermessenheit. Warum schweigen wir nicht wenigstens? Ja, es wäre vielleicht das Richtigste, wir säßen heute hier nur schweigend eine Stunde lang zusammen, wir würden nicht singen, nicht beten, nicht reden, nur uns schweigend darauf vorbereiten, dass wir dann, wenn die Strafen Gottes, in denen wir ja schon mittendrin stecken, offenbar und sichtbar werden, nicht schreiend und hadernd herumlaufen, wie kann Gott so etwas zulassen? Ach, wie viele von uns werden's dann ja tun und in ihrer Blindheit keinen Zusammenhang sehen zwischen dem, was Gott zulässt, und dem, was wir getan und zugelassen haben. Wer Gott gegenüber seine Schuld nicht mehr eingestehen kann, der kann sie auch bald den Menschen gegenüber nicht mehr eingestehen. Da beginnt dann der Wahnsinn, der Verfolgungswahn, der den anderen verteufeln muss, um sich selbst zu vergöttern. Wo die Buße aufhört, ist es auch mit der Humanität zu Ende, da muss die Gemeinschaft zerbrechen. Ihr Otterngezücht, so wird ein ganzes Volk angeredet. Würde der Täufer Johannes heute den gleichen Ruf erheben, so würde er wahrscheinlich als Landesverräter verschrien und sicher würde sich in der evangelischen Kirche eine Einheitsfront finden, die ihn als Volksschädling und als Schädling der Kirche verurteilt und die Beziehungen zu ihm abbricht. Es steckt ja in uns allen, dass man erleben kann, wie biedere Menschen sich auf einmal in grausame Bestien verwandeln. Wir sind alle daran beteiligt, der eine durch die Feigheit, der andere durch die Bequemlichkeit, die allem aus dem Wege geht, durch das Vorübergehen, das Schweigen, das Augenzumachen, durch die Trägheit des Herzens. Was sollen wir denn tun? Zur Antwort rückt dir der Täufer Johannes im Augenblick der Vergebung deinen Nächsten vor die Augen. Er hat nicht, was du hast. Du hast zwei Röcke, er hat keinen. Du hast zu essen, er hat nichts mehr. Du hast Schutz, er ist schutzlos. Du hast Ehre, ihm ist sie genommen. Du hast Familie und Freundschaft, er ist vereinsamt. Du hast noch etwas Geld, er hat keins mehr. Du hast ein Dach überm Kopf, er ist obdachlos. Außerdem ist er dir noch ganz preisgegeben, deiner eigennützigen Gewinnsucht. Erkenne dich im Beispiel der Zöllner. Und deinem Machtgefühl. Erkenne dich heute im Beispiel des Soldaten. Nun wartet draußen unser Nächster. Notleidend, ehrlos, hungernd, gejagt und umgetrieben von der Angst um seine nackte Existenz. Er wartet darauf, ob heute die christliche Gemeinde wirklich einen Bußtag begangen hat. Jesus Christus wartet darauf.
Helmut Gollwitzer. Herr Kunze, wie geht es Ihnen, wenn Sie heute dieses Zitat hören?
Also ich finde es heute noch sehr bewegend, dass Menschen damals so sprechen konnten. Und ein Stück weit hat mich dieser Form der Theologie und auch von Gott zu sprechen mit auf den Weg gebracht. Also ich habe mich einfach angesprochen gefühlt und gespürt, da ist eine große Wahrhaftigkeit drin. Also auch ein großer Mut, der aber vielleicht gar nicht daraus lebt, dass man selber wahnsinnig mutig ist, sondern der wirklich was auf sich zukommen lässt und auch eine große Schwachheit hat. Und das, verstehen Sie, finde ich hier sehr, sehr sprechend in dieser Predigt von Gollwitzer. Er sagt eben, wir müssen Buße tun. Wir sehen, dass Menschen sich überheben, dass Menschen sich deshalb gegen andere wenden, gegen die Juden, gegen die Judenchristen in der Gemeinde. Gollwitzer wird Menschen aus seiner Gemeinde im Blick gehabt haben. Er wusste, dass Christen jüdischer Herkunft seiner St. Ann-Gemeinde verfolgt werden. Er wusste, was die für ein Schicksal haben, aber er spricht hier allgemein über die, die angegangen werden in Deutschland, also auch über die Juden allgemein und verbindet das eben mit seinem Glauben an Christus. Er war zögerlich, so hört man auch, ob er so predigen soll und kann. Es scheint so zu sein, dass Elisabeth Schmitz ihn da auch bestärkt hat, dass sie gesagt hat, wir können eigentlich gar nichts anderes sagen, als jetzt wirklich eine ordentliche Bußpredigt halten und zwar über die Menschen reden, die verfolgt werden, über unsere jüdischen Schwestern und Brüder.
Frau Toussaint, eine Woche nach der Pogromnacht, wie viel Mut, wie viel Wagemut brauchte aus Ihrer Sicht damals ein Pfarrer, um so zu sprechen in der Öffentlichkeit?
Ja, ich finde es erstaunlich, auch jetzt, als ich es nochmal gelesen habe, dass er so gesprochen hat. Es ist natürlich nicht ganz deutlich, aber wer hören wollte, konnte das ganz deutlich hören, wer gemeint war. Und mich hat es gewundert, dass es A, keine Konsequenzen gab, so, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und es wäre interessant, wie viel zum Beispiel auch von Elisabeth Schmitz da drin steckt mit ihren Denkschriften. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie ja schon diese beiden Denkschriften verteilt und die gingen ja auch durch zahlreiche Hände. Weil du sagtest, er ist da auch sicherlich durch Elisabeth Schmitz bestärkt worden in dem, was er sagt, dass das eben auch sozusagen so eine Komponente davon ist. Ich frage mich, ob es mehr gab, die so gepredigt haben und es nur nicht aufgezeichnet wurde. Beziehungsweise im Nachhinein denke ich dann auch, ja, schade, dass die Bekennende Kirche an sich nicht dann ab diesem Zeitpunkt noch mutiger wurde, bevor auch die letzten Juden und Jüdinnen aus Deutschland deportiert worden waren. Ja?
Elisabeth Schmitz hat damals Gollwitzer wohl zugehört, denn wenige Tage nach der Bußpredigt schrieb sie an ihn.
Sehr geehrter Herr Pfarrer, bitte erlauben Sie mir, dass ich Ihnen noch heute aus tiefstem Bedürfnis heraus für den Bußtagsgottesdienst danke. Es lässt sich wohl nicht mehr sagen als dies, dass man erfüllt war von dem Gefühl, so und nur so kann und darf nach dem, was geschehen ist, eine christliche Gemeinde in Deutschland zusammen sein. Meiner Freundin, die vor der im Augenblick unmöglich gemachten Auswanderung steht, haben ihre Worte herausgeholfen aus tiefer Bitterkeit und Verzweiflung über die Haltung der Kirche. Ich weiß nicht, ob Sie sich besinnen, dass ich vor einigen Wochen einmal bei Ihnen war, um mit Ihnen darüber zu sprechen, dass die Kirche ihren Gemeinden ein Wort zur Behandlung der Juden in Deutschland sagen müsse. Ich habe auf Ihren Rat hin an den Theologen Wilhelm Niesel geschrieben. Das Wort der Kirche ist nicht gekommen. Dafür haben wir das Grauenhafte erlebt und müssen nun weiterleben mit dem Wissen, dass wir daran schuldig sind. Als wir zum 1. April 33 schwiegen, als wir schwiegen zu den Stürmerkästen, zu der satanischen Hetze der Presse, zur Vergiftung der Seele des Volkes und der Jugend, zur Zerstörung der Existenzen und der Ehen durch sogenannte Gesetze, zu den Methoden von Buchenwald. Da und tausendmal sonst sind wir schuldig geworden am 10. November 1938. Und nun? Es scheint, dass die Kirche auch dieses Mal, wo ja nun wirklich die Steine schreien, es der Einsicht und dem Mut des einzelnen Pfarrers überlässt, ob er etwas sagen will und was. Aber was meines Erachtens nun überall kommen muss, ist die Fürbitte. Der Theologe Friedrich Sment sagte mir, der Leiter der Hilfsstelle für nicht-arische Christen, Heinrich Grüber, habe gebeten, um der Gefahr für die Juden willen, von einer Fürbitte abzusehen. Dazu muss ich sagen, erstens, ich glaube nicht an diese Gefahr. Die Absichten der Regierung halte ich für so radikal, nämlich im Jahr 1940 mit der Ausrottung im Wesentlichen fertig zu sein, dass von einer Gefahr gar nicht mehr zu reden ist. Zweitens, ich halte dieses Argument für völlig unkirchlich. Die Kirche hat ja gar keine Wahl. Es ist ihr geboten, die Fürbitte zu tun. Ob wohl jemand auf den Gedanken gekommen ist, an Rabbiner Dr. Beck zu schreiben im Namen der Kirche oder an die jüdische Gemeinde, der man alle Gotteshäuser in Deutschland verbrannt oder in die Luft gesprengt hat, wobei man an manchen Orten die Rabbiner gezwungen hat, zuzusehen. Wo sollen denn nun die Gemeinden Gottesdienst halten in dieser Notzeit?
Elisabeth Schmitz, 1938, die Stimme der bekennenden Kirche, aber es gab in der evangelischen Kirche auch die deutschen Christen. Es gab da Bruchlinien, darüber haben wir gesprochen. Herr Kunze, als Pfarrer der Potsdamer Friedenskirche haben Sie auch noch einen Blick auf Ihre eigene Kirchengeschichte. Auch bei Ihnen gab es ja Nazis im Pfarramt, nationalsozialistische Geschichtstheologen, die stehen ja auch in der Reihe Ihrer Vorgänger. Wie gehen Sie denn persönlich damit um?
Ich habe vor 7 Jahren angefangen, in Potsdam zu arbeiten. Da wurde mir mein Amtszimmer gezeigt. Und dann wurde ich da reingeführt von einem Ehrenamtlichen, der mir die Wohnung gezeigt hat. Und er sagte, hier ist das SS-Zimmer. Und das war dann unser zukünftiges Schlafzimmer. Aber es war eben das Amtszimmer eines Vorgängers Friedrich Rump und Hossenfelder. Also ganz bedeutende deutsch-christliche Theologen haben gewirkt in Potsdam an der Friedenskirche. Und wir thematisieren das. Wir haben auch ganz unterschiedliche Reaktionen dazu. Wir haben das ja auch gemacht mit der Ausstellung, die eben zur Gründung der bekennenden Kirche auch in unserer Friedenskirche zu sehen war. Da wurde natürlich auch thematisiert, wie war die Situation in den verschiedenen Potsdamer Gemeinden. Die meisten waren auch oder viele waren deutsch-christlich orientiert. Die Friedenskirche übrigens zu Beginn nicht. Es gab die Gemeindekirchenratswahlen, wo stärker die bekennende Kirche gewählt wurde. Aber eben das war der Grund dafür, diese sehr stark deutsch-christlich geprägten Pfarrer dahinzusetzen, damit da dann auch mal Ordnung einkehrt. Und dann gab es eben Annie von Gottberg, die auch zur Friedenserlösergemeinde gehörte, die sehr stark die bekennende Kirche vertreten hat und dagegen gekämpft hat. Und das sind so die beiden, sage ich mal, ja, Hintergründe meiner Gemeinde, womit wir umgehen müssen. Einerseits kritische Auseinandersetzung mit diesen Pfarrern, die auf der Kanzel gepredigt haben, wo ich auch predige. Andererseits eben diese Annie von Gottberg, wieder eine Frau bezeichnenderweise, die der Gemeinde auch ja wirklich gesagt hat, dagegen müssen wir uns wehren und eine bekennende Kirche gründen. Das gehört eben auch zur Gemeindegeschichte. Da haben wir beide auch zusammen, Jeanette und ich, uns darum gekümmert, dass eine Gedenktafel für diese Annie von Gottberg in unserem Gemeindebereich existiert und diese Frau gewürdigt wird, weil die auch mutig war. Die hat sich auch in Gefahr begeben, war auch in Haft und war sehr wehrhaft. Ja, also so setzen wir uns damit auseinander. Es gibt auch manchmal, wir hatten einen Artikel einmal über die nationalsozialistischen Pfarrer, über die deutsch-christlichen Pfarrer an unserer Friedenskirchengemeinde. Das hat ein Bekannter geschrieben in unserem Gemeindebrief. Da kamen durchaus dann auch kritische Stimmen. Im Sinne von, das wollen wir doch jetzt auch mal ruhen lassen.
Darf man das ruhen lassen, Frau Toussaint? Natürlich sagen Sie jetzt nein.
Natürlich sage ich nein. Natürlich kann man es nicht ruhen lassen. Und also zum einen ist es ja immer wichtig zu wissen, wo kommt man eigentlich her? Welche Traditionslinien gibt es in der Familie, in der Gemeinde, in der Stadt? Das prägt ja auch. Und natürlich im Hinblick auf die heutige Situation kann ich auch nur sagen, während den Anfängen. Also man muss hinhören, was gesagt wird, was zwischen den Zeilen steht. Das haben wir ja, glaube ich, auch in diesen Briefen ganz wunderbar gesehen, wie aufmerksam jeder Mensch doch die politischen Entwicklungen verfolgen muss, damit wir nicht wieder eine Diktatur, in eine Diktatur hineinleben.
Bekennen und widerstehen, 85 Jahre Barmer Erklärung, die bekennende Kirche in der evangelischen Kirche. Vielen Dank, Simon Kunze und Jeanette Toussaint. Sie haben uns die Zitate zu der Ausstellung »Gott mehr gehorchen als den Menschen«, die Gründung der bekennenden Kirche in Potsdam, zur Verfügung gestellt. Die Sendung finden Sie auch in der DLF-Audiothek und natürlich auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de/religion. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.